mit Eisbegonien und Männertreu, Lobelien, Geranien, Fuchsien. Alles, was so ein bisschen beständig ist für den Sommer. Wohl.
Das Städtchen Winterberg im Hochsauerland macht sich hübsch für den Deutschen Wandertag, den 119., der ab Mitte dieser Woche hier stattfindet. Städtische Mitarbeiter wässern die Blumen auf einer Verkehrsinsel. In der Mitte das Modell einer Sprungschanze. Winterberg im Nordosten des Rothaargebirges gelegen, frönt auch dem Wintersport.
Keine Zeit. Wir sind im Winter immer im Einsatz, im Schneeräumen.
Und wandern?
Wandern auch, wenn Zeit ist. Wandern kann man hier sehr gut, ja.
Ja, das Thema Wandern boomt. Also in den letzten 10, 15 Jahren erleben wir einen absoluten Trend dazu.
Sagt Christian Schmidt, Geschäftsführer des Sauerländischen Gebirgsvereins.
Es gibt kaum eine Sportart, die besser für die Gesundheit ist als das Wandern.
Stattliche 33.000 Mitglieder zählt Schmidts Gebirgsverein bis weit nach Westen ins Ruhrgebiet und ins Rheinland.
Das bildet die komplette Breite der Gesellschaft ab. Ja, wir haben Akademiker dabei, wir haben Arbeiter dabei, wir haben junge Leute, wir haben ältere Leute. Das Durchschnittsalter ist im Moment noch tendenziell ein bisschen überdurchschnittlich, aber da arbeiten wir dran.
Also wenn ich vor 6 Jahren gewusst hätte, was wir hier für einen Aufwand betreiben müssen, damit die Wanderer zu uns kommen, hätte ich damals vielleicht ein bisschen lauter gezuckt und es mir überlegt. Aber nein, alles gut.
Michael Beckmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, blickt von seinem Büro über Kurpark und Schluchtenweg. Im Westen der kahle Asten, im Norden die Quelle der Ruhr.
Ja, es ist schon sehr aufwendig.
So ein deutscher Wandertag, weiß Beckmann jetzt. Ausrichter ist der Deutsche Wanderverband in Kassel, Dachverband von 58 Gebirgs- und Wandervereinen mit zusammen an die 600.000 Mitgliedern, mehr als die CDU oder die SPD. Der Verband prüft jedes Wandertagsareal mit deutscher Vereinsgründlichkeit. 9 Kern- und 23 Wahlkriterien, vom Wegbelag bis zu, wie es in Punkt 17 heißt, gefälligen Ortsszenen.
Man nimmt sich ein Pflichtenheft, schaut mal rein, denkt sich, naja, das ist ja alles überschaubar. Dann kommen so die ersten Sitzungen, dann kommen die ersten Zahlen auf dem Tisch. Dann überlegt man sich, na, kriegen wir das dann hin? Am Ende sprechen wir über ein Budget von 600.000 Euro.
Gestemmt wird dieser 119. Wandertag von Winterberg, der Nachbargemeinde Schmallenberg und dem Sauerländischen Gebirgsverein, gesponsert vom örtlichen Sockenhersteller, der Sparkasse, der lokalen Brauerei. Auch Ortskrankenkasse und Naturpark sind mit von der Partie. Der Naturfreund, sagt Beckmann, will heute das Event.
Die Wanderer wollen heute Erlebnisse tatsächlich auf dem Weg mitgegeben bekommen.
3 Jahre Arbeit, Bühnenprogramm, Streckenplanung, Sicherheitskonzepte. Die Stichworte der Manager lauten Attraktivität, Abwechslung, Erlebnispotenzial.
25.000 Leute kommen ja nicht mal eben, weil wir Lust haben, in die Region, sondern wir müssen ja auch ein attraktives Programm bieten, damit die Herrschaften dann auch herkommen. Und das ist schon eine Kraftanstrengung.
Sagt auch Wandervereinschef Schmidt. Das Programmheft ist fast 200 Seiten stark. Um die 180 Wanderungen gibt es und reichlich Beiwerk, Oldies, Pop- und Blasmusik, Motorrad- und Bustouren, auch Pilgerpfad und Klangmeditation. Die Touren verheißen tolle Aussichten und herrliche Naturidylle, Delikatessen locken an jeder Ecke, Sehenswürdigkeiten auf Schritt und Tritt. Und natürlich Schwimmbad, Freilichtbühne, Wildtierpark, die Kletterhalle, die Sommerrodelbahn. Notfalls bestaunt man Winnetou 3.
Also so ein deutscher Wandertag, der ist, wie soll ich es beschreiben, so ein bisschen des Superlativen des Wanderevents. Es ist eigentlich auch die größte Wanderveranstaltung europaweit.
Ich bin von hier, ja. Geboren, weg gewesen und wieder zurückgekehrt.
Susanne Kleinsorge, Marketingchefin des Wandertages im Sauerland, braust mit einem Kleinbus Richtung Zwischen.
Wir mussten als Kinder immer mit, ja. Wenn Papa laufen wollte, hieß das, alle Mann raus und Sonntagsspaziergang.
Sie will eine Attraktion präsentieren, Wandern mit Alpakas, wuscheligen, großäugigen Vierbeinern aus Südamerika.
Die Alpakas dienen wie Delfine als Therapietiere, sind also ausgleichend, ich sag mal, Hektiker kommen ganz schnell runter, ob man will oder nicht. Und Menschen, die ziemlich ruhig sind, werden dadurch ein bisschen aktiver.
Andreas Freise und Familie halten 7 Alpakas im Offenstall.
Das ist unser Samu.
Mit Blick auf Bollerberg und Hackelberg.
Und die Schwiegertochter in Spee half die dann auf, dass meistens so 2, 3 oder 4 Personen maximal ein Tier haben. Und dann gehen wir bis zu 12 Kilometer spazieren.
Ich ging durch einen grasgrünen Wald, da hörte ich die Vögel ein singen.
Wandern. Die Dichter und Denker hatten schon immer ein Faible dafür. Bereits in der Antike sah man den Zusammenhang von Denken und aufrechten Gang. Goethe, der für die Langstrecke lieber die Kutsche nahm, erklärte:
Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.
Montaigne fand, dass die Gedanken einschlafen, sobald die Beine stillstehen. Nietzsche verkündete, Gedanken müssten im Freien geboren werden. Rousseau sowieso.
Also Wandern ist für mich Einspruch gegen das Diktat der Beschleunigung. Dass man die Souveränität über die Zeit wieder gewinnt und sich neu orientiert an den menschlichen Maß.
Ulrich Grober, Schriftsteller, steht am Fuße der Halde Hohewart, neben alten Fördertürmen aus Backstein und Stahl. Ein Industrieberg im Ruhrgebiet, höchster Punkt 152,5 Meter über Normalnull. Grober ist 70 und schon immer gewandert. Er wagt den Aufstieg.
Wir sind mit der Familie wandern gegangen. Die sind von der alten Jugendbewegung geprägt gewesen und hatten eben auch Kontakt mit den Naturfreunden.
Die Naturfreunde, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten, als es noch keine Wanderwege gab.
Nein, die haben sie sich erkämpft.
Grober sagt, die große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, die die aktuellen Debatten prägt, sei ohne eine neue Naturverbundenheit nicht möglich.
Das kleine Ich, das kleine Ego in der großen Landschaft, in der großen Natur.
Er spricht von Sensibilität und Achtsamkeit, von einer anderen, subtileren Wahrnehmung.
Das kann man nur entschleunigt, ja? In diesem Tempo von 3 bis 5 Kilometern pro Stunde. Das kann man nicht durch die Windschutzscheibe.
Kontakt zu den Naturfreunden hält auch er.
Es war der linke Flügel dieser ganzen Wanderbewegung. Ist es immer noch heute, ne, die Naturfreunde. Und es ist auch immer ein Akt der Aneignung, ja, von Räumen, von Wegen. Dies Land ist Wunderland. Ne? Oder wie Woody Guthrie formuliert hat, this land is your land, this land is my land.
Sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vögelein in dem Wald.
Pinneberg bei Hamburg.
Habe ich alle begrüßt?
Am S-Bahnhof trifft sich eine Schar Naturfreunde, wandert durch den Stadtwald zum Rosengarten.
Damit ich immer in Bewegung bleibe.
So, damit man nicht völlig einrostet.
Weil ich gerne an der frischen Luft bin. Ich bin noch berufstätig, sitze den ganzen Tag am Schreibtisch.
Und ich liebe die Menschen, die Geselligkeit
hier. Ja, das geht schon.
Das ist meine Frau übrigens.
6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. Rainer Naujoks, 72, Vorsitzender der Naturfreunde Pinneberg, geht voran.
Alle unsere Wanderleiter arbeiten mit digitalen Programmen für ihre Radtouren und Wanderungen. Das bedeutet, dass wir auf unserem PC oder Laptop die entsprechenden Touren planen.
In den letzten Monaten hat er ganz Deutschland durchwandert, von Dänemark bis Österreich. Der Wanderboom, beobachtet er, sei relativ.
Wandern ist zwar im Moment wieder doch durchaus modern geworden. Und es sind auch viele junge Leute, die wandern. Aber wenn ich meine Deutschlandtour nehme, dann haben wir vielleicht 30, 40 Wanderer gesehen und vielleicht 300, 400 Radfahrer.
Die Schar, überwiegend grauhaarig, bleibt kurz stehen. Auf dem Weg liegt eine sterbende Hornisse. Man schaut Filme, lauscht Vorträgen, packt an im Naturschutzgebiet. Die Gründungsidee der Naturfreunde, dass auch Arbeiterfamilien und überhaupt Nichtbesitzende Zugang zu Wald, Flur und Seen haben sollen. Gegen den Widerstand der Privatbesitzer, die ihre Wiesen, Ufer und Jagdreviere für sich haben wollten. Im März 1895 inserierte der Wiener Sozialist, Freidenker und Lehrer Georg Schmiedl in der Arbeiterzeitung:
Naturfreunde werden zur Gründung einer touristischen Gruppe eingeladen. Ihre Adresse unter Natur 2080, einzusenden an die Expedition.
Bald gab es den ersten Ausflug in den Wiener Wald. Heute haben die Naturfreunde weltweit an die 500.000 Mitglieder.
Das hat sich stark erweitert. Und das muss auch so sein.
War Herr Naujoks immer schon Öko?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich komme aus der Wirtschaft.
Er habe immer enorm viel gearbeitet und eher technisch gedacht, sagt er. Das Umweltbewusstsein sei bei ihm erst später gewachsen.
Und der Georg Schmiedl hatte genau diesen Grundgedanken. Ich muss die arbeitende Bevölkerung, die unter unmenschlichen Bedingungen damals arbeitete, die haben ja 12, 16 Stunden gearbeitet, von den Kneipen, den Spieltischen, die ja dann da der Ausgleich waren, wegnehmen, um dann den Menschen die Natur zu zeigen. um mehr Zufriedenheit zu erlangen. Das war sein Grundgedanke.
Das Recht auf freien Zutritt zur Natur für alle schaffte es 1946 als Betretungsrecht sogar in die bayerische Verfassung.
Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wild wachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang, ist jedermann gestattet. Bayerische Verfassung.
Also bergfrei.
Zu Fuß gehen, das tat im Mittelalter nur, wer musste, Bauern, Handwerker, Arme. Die feinen Kreise ließen sich tragen oder kutschieren, wandelten allenfalls mal durch ihre Gärten ein paar Schritte.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld.
Josef von Eichendorff, 1822. Mit der Romantik wurde Wandern zum Freizeitvergnügen. Viele Wander- und Gebirgsvereine entstanden.
Es war ein neuer Respekt, eine Aufwertung der Natur,
sagt Schriftsteller Ulrich Grober,
die bis dahin keine große Rolle mehr spielte. Es war eine Aufwertung des einfachen Volkes. Die Leute, die es nicht nötig hatten, von ihrem Stand her, wie man damals sagte, die suchten den Kontakt mit den einfachen Leuten, mit den Geschichten der einfachen Leute. Brüder Grimm, Märchen, ja. Das hat sie fasziniert. Das war eine Verjüngung der Kultur.
Auch der SGV, der Sauerländische Gebirgsverein, entstand Ende des 19. Jahrhunderts.
Das war eine Entwicklung, die aus vielen anderen europäischen Regionen ins Sauerland rübergeschwappt ist. Da wurden Clubs gebildet, die die Erkundung der Heimat sich zum Vorbild gemacht haben und die Erschließung der Regionen, der Gebiete für die touristische Entwicklung.
Sagt Geschäftsführer Schmidt. Naturliebhaber oder eher Wirtschaftsförderer?
Das waren eher die Geschäftsleute. All das, was vor Ort Rang und Namen hatte, Oberstudienräte, Landräte, Kreisdirektoren und. Die haben sich vor Ort in den SGV-Abteilungen getummelt.
Die Wanderkundschaft kam auch aus dem rasch industrialisierten Ruhrgebiet.
Das Ruhrgebiet, grau und dunkel, da sind ganze Sonderzüge, wirklich ganze Sonderzüge an Wochenenden vom Ruhrgebiet ins Kernsauerland, Schmalenberg-Winterberg organisiert worden und die waren voll.
Schon damals war Wandern ein Event. Frühe Fotos zeigen es.
Da sind die Herrschaften noch mit Schlips und Krawatte und mit Anzügen gewandert und die Damen mit Röcken. Und das Ziel war, nach einer schönen Wanderung auch noch ein tolles Picknick oder eine schöne Einkehr. Das war ein gesellschaftliches Ereignis.
Es kam absolut aus der bürgerlichen Jugend.
Eine Wandervogel-Veteranin erinnert sich in einer alten Radioaufnahme.
Erstmal fielen wir auf durch andere Kleidung, durch etwas anderes, freieres Benehmen, durch mehr Widerspruch. Man hatte eine eigene Meinung, die eigentlich damals in den Schulen noch nicht üblich war. Nicht?
Die Bewegung der Wandervögel gründete sich 1901 in Berlin-Steglitz als Wandervogelausschuss für Schülerfahrten e.V., ein Rückgriff auf die Romantik, getrieben von dem Wunsch, das Gängelband der Eltern und Lehrer abzustreifen.
Im Wandervogel äußerte sich das Verlangen nach einem frischeren und wagemutigeren Leben. Wohl fehlten uns noch einige Ausdrucksformen, aber man spürte den neuen Geist.
Wir pfeifen auf eure Moral, eure ästhetischen Begriffe, eure Ideale, denn sie sind Lüge.
Nein, oh nein, so rumzulaufen, mit so langen Haaren und den schmuddeligen Jacken. Dass die Eltern das erlauben und die Lehrer.
Höchste Zeit, dass die zu den Soldaten kommen.
Die Wandervögel waren Teil der Jugendbewegung zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Hurra-Patriotismus gewann bald die Oberhand. 1914 zogen sie begeistert in den Weltkrieg. Viele starben. Im Vorwort des Zupfgeigen-Hansl ihres Liederbuchs hieß es 1915:
Wir müssen immer deutscher werden. Wandern ist der deutscheste aller eingeborenen Triebe, ist unser Grundwesen, ist der Spiegel unseres Nationalcharakters überhaupt.
Da war das Wandern eine Vorbereitung auf das Marschieren.
Die bündische Jugend-Wandervogel-Nachfolge in der Weimarer Republik deckte das ganze politische Spektrum ab, von monarchistisch bis anarchistisch. Die Mehrzahl gerierte sich zunehmend national und völkisch. Ab 1933 gab es nur noch die HJ, die Hitlerjugend, und den Bund Deutscher Mädel, BDM. Reichswanderführer Ferdinand Werner verfügte bereits im Juli 1933 den Ausschluss aller Nicht-Arier und Marxisten aus den Mitgliedsvereinen. Töne aus der Mainacht der HJ und des BDM 1933 im Harz.
Marschiere, braune Jugend, marschiere durch die Nacht. Die alte deutsche Tugend ist wieder neu erwacht.
Um uns dunkler, uralter, schweigender Wald. Blankenburger Hitlerjugend marschiert vorbei.
Heil Hitler!
Heil Hitler!
Mann um Mann zieht vorüber, Reihe um Reihe, Kolonne um Kolonne, in Schritt und Tritt. Stiefel um Stiefel tritt den Boden, ein harter Rhythmus, Gleichschritt, Gleichschritt, Gleichschritt.
Zu uns herüber hallt der Schlag des Meißels, der das gewaltige Hakenkreuz vollendet. Und ihr Jungen im Tale wandert weiter mit fröhlichem Mut in Deutschland. Zukunft hinein.
Wir haben Falten angefangen 2003, haben dann das Wandern neu interpretiert, auch aus dieser eher verstaubten Ecke rausgeholt.
Michael Beckmann, Tourismuschef von Winterberg, lockt heute mit Premiumwegen und Traumfahrten.
Also heute ist das Thema Familienwandern was völlig Neues. Da werden Erlebnisse im Wald kreiert, da gibt es Wandermobiliar, das abgestellt ist auf Familien. Da geht es tatsächlich um das emotionale Mitnehmen dessen, was man dort sieht.
Wandermobiliar?
Ja, so Bänke oder so Türme, wo man auch draufgehen kann oder Dinge, die man in die Hand nehmen kann am Wanderweg.
Das ist eine Sackgasse.
Wanderpoet Ulrich Grober hält die Eventisierung des Wanderns für überholt.
Ich glaube, dass hier genau dieser Zeitgeist der 90er Jahre eingefangen wurde, jede Lebensäußerung zum Geschäftsfeld zu machen, eine Wanderung zum Produkt und Wanderglück als eine Ware zu handeln.
Das neue Wandern, glaubt Grober, sei eher von Sinnsuche geprägt.
Ich konzentriere mich und beschränke mich auf das Wesentliche. Ein Schlafsack ist für mich wichtig, ne, um unabhängig zu sein. Und ansonsten so wenig wie möglich mitnehmen. Ich will die Lust an der Bewegung und an der Freiheit mir nicht verderben durch die Strapazen des Tragens.
Was noch?
Ich habe Wasser dabei. Ich habe minimale Wäsche zum Wechseln dabei. Und ein Notizbuch. Die Karte ist für mich auch ein Muss.
Und dann sprach Bundespräsident Professor Heuss zur versammelten Jugend.
Als Bundespräsident Theodor Heuss 1952 in Kiel eine Jugendherberge einweihte, war die deutsche Wanderlust doch eher verhalten. Obwohl der alliierte Kontrollrat das Verbot für Wander- und Bergsteigerorganisationen schon im März 1946 wieder aufgehoben hatte.
Liebe junge Freunde, als ich so jung war wie ihr, da hat es noch keine Jugendherbergen gegeben. Aber Schuhmacher, die hat es schon gegeben, die einem die Schuhe machten, mit denen man Deutschland erwandern konnte.
Liebe Wanderfreunde aus dem In- und Ausland, meine Damen und Herren.
1962 eröffnete Bundespräsident Heinrich Lübke den 63. Wandertag in Osnabrück.
Vom Wandern geht nach Auffassung von Ärzten und Laien eine wahrhaft heilende Wirkung aus. Mein persönlicher Arzt hält mich auch für krank. Ich habe ihm allerdings gesagt, es hätte mir schon viel schlechter gegangen als heute.
Da kam das Wandern allmählich wieder in Schwung.
Rund 10.000 Teilnehmer waren erwartet worden, mehr als 15.000 aber kamen. Osnabrück hatte keine Quartiere mehr.
Man war immer ein bisschen versucht, auf die Wanderer mit einem nachsichtigen Lächeln hinabzuschauen. So etwa wie, guck, da kommen sie, die ewig Jugendbewegten. Und dann kamen sie. Knickerbocker oder noch Schlimmeres, ein bisschen lädiert in der Kleidung, einen handfesten Knüppel in der Hand, aber betont lustig und jugendlich.
Von jeher ist ihr Wirken der Stärkung eines lebendigen Heimatgefühles zugute gekommen.
Oft in der Geschichte war die Wanderung auch politische Demonstration. Mahatma Gandhi lief 1930 auf seinem Salzmarsch bis zum Indischen Ozean. Mao Zedong und Getreue legten bei ihrem langen Marsch 1934 tausende Kilometer quer durch China zurück. Schon 1922 waren die italienischen Faschisten auf Rom marschiert. Die US-Bürgerrechtsbewegung zog 1963 für Gleichberechtigung und Arbeit gen Washington. 2017 begab sich der türkische Oppositionspolitiker Kemal Kılıçdaroğlu mit vielen Anhängern auf einen Marsch von Ankara nach Istanbul aus Protest gegen die Verurteilung eines Parteifreundes.
Was man beim Werk so macht, man geht rauf. Ja, dann finden oben die Feierlichkeiten statt und dann geht man wieder runter.
Ein Besucher am Kärntner Ulrichsberg, wo seit 1958 alle Jahre wieder dem Abwehrkampf gedacht wird.
Wir gedenken immer den Kärntner Abwehrkampf und freuen uns darüber, dass wir nicht zu Slowenien angeschlossen wurden.
Den Ulrichsberg marschierten von jeher auch Neonazis und Ehemalige der Waffen-SS hinauf. Jörg Haider, bis zu seinem Tod 2008 Galionsfigur des europäischen Rechtspopulismus, war am Ulrichsberg ein gern gesehener Gast. Österreichs Rechtspopulisten zeigen sich oft als Sportskanonen, gern in Tracht.
Es ist ein privater Ausflug des Staats.
Doch auch Österreichs grüner Bundespräsident Alexander Van der Bellen lässt sich gern beim Wandern filmen, etwa beim Rundgang mit den Naturfreunden. Ja,
und dann ist es aber schön, ganz normal hier im Wald zu gehen. Hat schon was.
Anderen gemeinsam mit Sebastian Kurz.
Es sind ganz viele Leute da, junge Leute.
Ich probiere das heute mal aus und schau mal, wie das ist mit dem bürgernahe
sein. Sebastian Kurz, bis vor kurzem österreichischer Bundeskanzler und Jungstar der konservativen Volkspartei, setzte schon in seinem ersten Wahlkampf aufs Wandern. Am 7. Juli bittet er für den aktuellen Wahlkampf an eine Talstation in Tirol.
Und heute Morgen nun begann Karl Carstens mit der Politik der großen Schritte auf einem Parkplatz am Strande der Ostsee in der Gemeinde Howacht.
1979 wurde Karl Carstens deutscher Bundespräsident. Der schickte sich bald an, in 45 Tagesetappen die ganze Westrepublik zu durchmessen.
In der Tat wollen wir hier heute Morgen die Wanderung beginnen, die wir antreten, um ganz Deutschland bis zu den Alpen zu durchwandern. Allerdings in Etappen.
Weil so ein Präsident ja manchmal ins Büro muss.
Nicht, dass Sie denken, ich werde nun die nächsten 2 Monate meine Amtsgeschäfte aufgeben und nur noch wandern. Das geht leider nicht.
Spätestens seit dem Wanderpräsidenten Carstens posieren auch in Deutschland Politiker aller Couleur in Wanderkluft. Das verströmt Bodenhaftung und Volksnähe, Heimatliebe, natürliche Gelassenheit und gute Gesundheit.
Und das hat ja natürlich auch noch einen ganz großen Vorzug, dass man wandern kann, ohne Rücksicht darauf, wie hoch die Benzinpreise sind.
Bürger waren heute Morgen reichlich vertreten, manche unter ihnen in dem Ereignis angemessener Trimm-Dich-Garderobe, von der die Preisschilder wohl erst unlängst, sagen wir gestern, entfernt worden waren.
Und jetzt alle mitmachen beim Trimmen!
Wenn man dann noch tiefer bohrt, ne, dieser Boom an den Outdoor-Bekleidung bis hin zu den Outdoor-Fahrzeugen, zu den SUVs, dahinter steckt eine Angst vor dem Kollaps. Meiner Meinung nach. Ne? Also man will sich rüsten für die Apokalypse.
Kollege kommt gleich, der ist gerade unten.
In einem riesigen Outdoor-Geschäft in Hamburg-Barmbek wartet Verkäufer Benjamin vor einem Wandregal voller Wanderschuhe.
Fangen wir meinetwegen mal mit so einem Multisport- bzw. Light-Hiker an. Wasserdicht, also auch für Herbst-Winter-Geschichten unter Umständen gut zu nutzen. Schlechtwetter natürlich. Tiefes Profil, Halbschuh. Es ist ja nicht immer alles bergig, da braucht man nicht immer gleich einen dicken Stiefel.
Ein sportlicher Typ, Anfang 40, an freien Tagen gerne draußen.
Die nächste Ernsthaftigkeitsstufe wäre im Grunde genommen so ein Stiefel fürs Mittelgebirge, dann schon etwas robuster.
Der Schutz bieten soll gegen Dreck, Nässe und das Umknicken. Kostenpunkt etwa 170 bis 200 Euro.
Wenn es dann ins richtige Bergwandern geht, wird das Ganze dann halt nochmal wieder etwas stabiler, das Profil tiefer, die Sohle steifer und der Schaft halt entsprechend auch fester. Außenmaterial ist da mehrheitlich Leder, weil Leder einfach nach wie vor und auch sehr zum Leidwesen unserer veganen Kunden deutlich belastbarer ist als die stoffanteiligen Schuhe.
Dann gibt es noch den alpinen Stiefel mit steigeisenfester Sohle. Spielt Lifestyle eine Rolle?
Im Kundenwunsch schon. Es ist nur immer schlecht für uns, das zu bedienen.
Benjamin führt ins Riesenreich der Rucksäcke und Zelte, zeigt Packlisten für die Trekking- und die Pilgerreise.
Leichter Schlafsack, Inlet, leichte Isomatte, Kulturtasche, Handtuch, Mückenschutz, Toilettenpapier, Reiseapotheke, Waschmittel, Sondalen, Sonnencreme, Ohrstöpsel, Wäschejacke,
Hemd, Vlies, zweimal Socken, viermal Unterwäsche, 2 T-Shirts, Hut. In endlosen Regalen warten Lampen, Dosenstöcke und 1000 weitere Wanderutensilien.
Das wäre eine mitteldicke Socke.
Welches ist das Sinnloseste?
Muss ich mal gerade kurz scharf überlegen. Das Sinnloseste, die Bärenglocke wäre es für mich jetzt eigentlich. Ich muss mal schauen, ob wir davon gerade eine haben. Sie sind in der Regel gerne ausverkauft. Ja, dieser Haken wäre es gewesen. Eine so etwa 5 cm große Glocke. Es bamselt halt und soll Bären auf einen aufmerksam machen, damit sie rechtzeitig die Chance haben, flüchten zu gehen.